Gemeinde in Erolsheim, weiß nicht, wer schon mal dort war. Die Gemeinde ist ähnlich strukturiert wie wir, ein bisschen größer. Und die machen seit letztem Jahr machen die immer so einen Gemeindemonat. Und der Sinn von dem Gemeindemonat ist, dass man als Gemeinde zusammenwächst. Und das fand ich eine ganz tolle Sache. Und da machen die quasi, laden die am Sonntag, laden die Gäste von außen ein, also Prediger von außen. Letzte Woche war ich dran. Und unter der Woche machen die dann noch Männerabende, einen Männerabend und einen Frauenabend und auch nochmal einen Gemeindeabend. Also da ist dann richtig viel los und das ist richtig sehr, sehr gut angekommen. Und das Thema, wo die diesmal hatten, war eins davon, da ging es um die Liebe, wie man als Gemeinde miteinander liebevoller umgehen kann und was das eigentlich bedeutet und was die Bibel dazu sagt. Und das fand ich, als ich das dann selber bearbeitet habe, das Thema, das fand ich so wertvoll, dass ich mir gedacht habe, weil da gibt es auch ein Arbeitsblatt dazu und das habe ich euch auch mitgebracht. Also nicht heute, es wäre dann für die Hauskreise oder wer zu den Hauskreise nicht kommen kann, kann es natürlich gerne dann alleine nochmal bearbeiten, dieses Arbeitsblatt zum Thema Liebe. Was ist Liebe und wie kann ich richtig leben? Gar? Ja, jetzt ist das natürlich ein Thema, Liebe heute in der Gesellschaft ist ein total abgedroschenes Wort, möchte man sagen. Gar. Das ist ein Wort, das da wird mein Herz eng, sage ich mal, wenn ich da so drüber nachdenke, was die Welt unter Liebe versteht. Gell? Aber was die Bibel unter Liebe versteht, das ist etwas total anderes. Gell? Und das möchte ich euch heute mit euch heute erarbeiten. Ja, Liebe. Aber ich möchte vorab noch eine Frage stellen. Ist es richtig, dass ein Christ Schulden haben soll? Ist das richtig?
Soll.
Ja, soll. Ja, okay. Ist natürlich eine Fangfrage, natürlich. Ihr kennt mich. Gell? Normalerweise sollte man, also in der Bibel steht, seid niemand irgendetwas schuldig. Also es steht im Römerbrief in Kapitel 13. Aber im Nebensatz kommt die Einschränkung. Seid niemand irgendetwas schuldig, als nur einander zu lieben. Denn wer den anderen liebt, erfüllt das Gesetz. Das heißt, bei vielen Dingen, wenn du jetzt irgendwo Schulden hast, dann schaust du, dass du das möglichst schnell abarbeitest, weil es ist schlecht, Schulden zu haben. Gell? Ich habe mir manchmal so Gedanken drüber gemacht, warum ist das schlecht, Schulden zu haben. Auch wenn du ein Haus bauen willst in Deutschland, kannst du fast nicht ohne Schulden arbeiten. Du musst einen Kredit aufnehmen. Da haben wir gedacht früher, weißt du, wenn plötzlich Entrückung ist, dann bleiben die auf dem Haus sitzen. Also musst schauen, dass dein Haus so finanziert ist, dass dann die Sparkasse das dann verkaufen kann, weil sonst wäre es ja gemein, dann würden die auf die Schulden sitzen bleiben und du bist im Himmel und freust dich. Naja, aber das bloß so nebenher. Also wir sollen tatsächlich schuldig bleiben, als nur einander zu lieben. Das heißt, diese Schuld der Liebe, die ist so groß, dass man die nicht abtragen kann. Und wir sollten das immer als Schuld sehen, die wir haben, anderen Menschen gegenüber. Und versuchen, diese untilgbare Schuld dann auch abzutragen, fortwährend. Ja. Also, das ist eine Schuld, die uns da Gottes Wort mitgibt. Aber kommen wir später noch dazu. Ich möchte starten mit einem Bild, was eigentlich ganz furchtbar ist. Ich hatte das, glaube ich, schon mal bei einer anderen Predigt schon mal erwähnt. Es ist mal im Mittelalter vom Hohenstaufen Kaiser Friedrich II. Ein total verrückter Versuch gestartet worden. Du kennst es schon, du weißt schon, was da kommt, gell, mit den Babys. Der war ein total vielseitig interessierter Mensch, dieser Friedrich II. Und ihn hat die Frage bewegt, ich habe da zitiere jetzt da aus einem Zeitartikel, welche Sprache Menschen sprechen würden, mit denen von Geburt an niemand gesprochen hatte. Und er beschloss, diese Frage durch ein Experiment zu klären. So jedenfalls berichtet ein Zeitgenosse des Kaisers, der Geschichtsschreiber Salimbem von Parma. Deshalb befahl er den Ammen und Pflegerinnen, sie sollten den Kindern Milch geben, dass sie an den Brüsten saugen möchten, sie baden und waschen, aber in keiner Weise mit ihnen schön tun oder zu ihnen sprechen. Er wollte nämlich erforschen, ob die hebräische Sprache sprechen als die Älteste oder griechisch oder lateinisch oder arabisch oder die Sprache ihrer Eltern, die sie geboren hatten. Jedoch, er bemühte sich vergebens, weil die Knaben und anderen Kinder alle starben. Denn sie vermöchten nicht zu leben, ohne das Händepatschen und das fröhliche Gesichterschneiden und die große Worte ihrer Ammen. Kann man sich das vorstellen? Kinder, die alles zum Leben kriegen, aber keine Liebe, keine liebevolle Zuwendung, sterben halt einfach. Ja. Ein hier furchtbares Experiment. Aber das sollte uns zeigen, wie wichtig es eigentlich ist, dass wir das auf keinen Fall unterschätzen, wie wichtig die Liebe untereinander ist, unter uns Menschen. Und, da kommen wir später dann drauf, wenn wir dann diesen Vers im Johannesevangelium noch zitieren werden, vor allem unter uns Geschwistern, also Brüder und Schwestern im Herrn Jesus Christus. Ja, sprechen wir mal über die Liebe. Die Bibel kennt da drei Worte. Vielleicht kennen das die meisten von euch das schon. Also das Griechische ist hier wesentlich tiefgründiger als jetzt das deutsche Wort. Es gibt das Wort Eros, steht das Wort drin, was auch heute verwendet wird. Das ist rein die körperliche Liebe. Das Wort Phileo, da kommt übrigens auch der Name von der Stadt Philadelphia in Amerika her. Philadelphia, das ist die Stadt der brüderlichen Liebe. Also so diese eng verbundene Liebe unter Brüdern, Freunden. Und dann gibt es noch die Liebe, wo die Bibel meistens drunter versteht, die Agape-Liebe. Und die Agape-Liebe, das ist eine Liebe, die sich selber aufgibt, die Opfer bringt, die den anderen höher achtet als sich selbst. Das sind diese drei Bedeutungen. Und wir werden über diese dritte Bedeutung hauptsächlich sprechen, weil das die Bibel meistens drunter versteht, wenn sie über Liebe spricht. Ich habe, interessant war, als der Alexander Gagisch, der mich gefragt hat, ob ich ein Erolsheimer Thema übernehme, hat er mir drei Themen vorgeschlagen. Da ging es einmal um Gaben, da ging es einmal um die Liebe und dann ging es um unsere Position, die wir in Jesus Christus bekommen haben. Und ich habe in der Zeit gerade ein Hörbuch in meinem Auto gehört, Der Weg dem Lamme nach von Georg Steinberger. Ich weiß nicht, ob ich es schon mal gesagt hatte, ein paar von euch hat es schon mal empfohlen. Der Georg Steinberger, der hat gelebt von 1865 bis 1904, ist ein Buch, nicht arg dick zu lesen, aber die Wahrheiten, die da drin gesagt werden, die sind so packend. Ja. Es ist nicht reiserisch geschrieben, es ist auch nicht einfach zu lesen und du musst es, wenn du ein paar Sätze gelesen hast, zur Seite legen und drüber nachdenken, weil es so gehaltvoll ist. Ja. Er zitiert auch ständig die Bibel. Und eine Sache, was er geschrieben hat, und da möchte ich jetzt aus dem Buch einmal zitieren, über die Liebe. Die Liebe, sagt er, die aus der Natur kommt, liebt nach ihrer Neigung. Die Liebe, die im Gesetz geboten ist, liebt, weil Gott es will. Das ist ein Gebot Gottes. Sie liebt aus Pflicht und liebt den Nächsten wie sich selbst. Lukas 10, Vers 27. Aber die Liebe Christi liebt andere mehr als sich selbst. Das größte Gebot kennen wir. Du sollst den Herrn, deinen Gott lieben. Ja? Und deinen Nächsten wie dich selbst. Aber die Liebe Christi geht weiter. Sie liebt andere mehr als sich selbst. Die Liebe, die uns hier beschrieben wird von dem Herrn Jesus Christus, die sehen wir in dem, was er getan hat für uns. Er hat sich selber nicht für wertvoll erachtet. Er ist ans Kreuz gegangen und hat sein Leben für uns gegeben. Es war nicht einfach für ihn, weil er einfach eben auch Mensch war. Nicht nur Gott, sondern eben auch Mensch. Und da hat er genau diese ganzen Ängste empfunden, Das Schlimmere für ihn war, dass er genau wusste, was er auf ihn zukommen würde. Er würde getrennt sein von seinem Vater, mit dem er in Ewigkeit an zusammen war. Und trotzdem, um der Liebe willen, für die Menschen, die alle verloren gehen, ohne dieses Kreuzeswerk, ohne diese Agape-Liebe, wären wir heute alle noch verloren. Ja. Liebe ist noch auch etwas viel Größeres. Das ist jetzt eine Beschreibung gewesen von der Liebe. Liebe ist, und da zitiere ich nochmal aus dem Georg Steinberger, Liebe ist Leben. Ohne Liebe lebt man nicht. Wenn unser Geist zu erkennen geschaffen ist, so unser Herz um zu lieben geschaffen. Unser Herz ist ebenso für die Liebe gemacht wie der Vogel für den Flug. Liebe ist der Anfang und das Ende unseres Lebens. Liebe ist die größte Macht. Und nur solange wir lieben, leben wir. Nur wo die Liebe erwacht, stirbt das Ich, der finstere Despot, also finstere Herrscher. Ich glaube, dann kriegt man so langsam mit, Menschen, die in der Welt im Geld hinterherrennen und möglichst viel besitzen wollen, da geht es um Materielles, die verlieren oft genau da den Punkt, was wirklich wichtig ist. Weißt du, ich habe mich immer gewundert, wo ich mal als junger Basketballer in Spanien war mit unserer Basketballmannschaft. Da waren wir untergebracht bei den spanischen Eltern. Und in Spanien würde man sagen, ich weiß nicht, Werner, ob du das so bestätigen kannst, aber mir ist das damals so vorgekommen. Es war in Vitoria, ist eine relativ große Stadt. Die haben nicht so einen hohen Lebensstandard wie wir gehabt. Die waren nicht so reich, eher arm. Ich bin da in einem Hochhaus gewesen, das war am 7. Stock. Und das weiß ich noch wie heute, die Familie hatte 4 Kinder, die hatten aber bloß 3 Zimmer. Also die Kinder haben alle in einem Zimmer gewohnt, dann gab es ein Wohnzimmer, und wo gleichzeitig Küche war, und dann gab es ein Schlafzimmer von den Eltern. Und ich durfte in dem Schlafzimmer von den Eltern mit meinem Gegenspieler, der quasi in der Mannschaft gespielt hat, schlafen. Das haben die für uns geopfert, weißt du? Und dann haben die ja Essen gemacht, also die haben richtig auftischt. Da gab es Tintenfisch, ich hasse Fisch. Aber ich habe das erste Mal in meinem Leben sowas gegessen, weil ich habe einfach gemerkt, wie die sich Mühe gegeben haben, wie viel Geld die ausgegeben haben, weißt du? Die haben das einfach aus sich raus gemacht, weil die nicht viel hatten. Und ich weiß nicht, ob ihr das selber schon mal so erlebt habt, wenn ihr in ein Land geht, wo die Menschen nicht viel haben, wo die Menschen arm sind, was sie dir geben, ist Freundlichkeit, Liebe. Und wir sind eigentlich total arm dran, weil wir raffen, 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 und vor lauter Raffen ist keine Liebe mehr da. Diese Beziehung, was eine Beziehung wirklich stark macht, diese Liebe untereinander, ist schwierig zu halten, weißt du? Schwierig zu halten. Liebe ist Leben. Und wer nicht mehr liebt, der lebt eigentlich nicht mehr, gar. Die Bibel spricht auch über den Vorrang der Liebe. 1. Korinther 13. Ich glaube, wenn man über Liebe spricht, kann man ohne dieses Kapitel nicht auskommen. Die meisten von euch werden dieses Kapitel vielleicht kennen, vielleicht von eurer Hochzeit, wo das schon mal zitiert worden ist. Ich möchte es ganz kurz ansprechen. 13, Vers 1. Wenn ich in den Sprachen der Menschen und der Engel rede, aber keine Liebe habe, so bin ich ein tönendes Erz geworden oder eine schallende Zimbel. Und wenn ich Weissagung habe und alle Geheimnisse und alle Erkenntnis weiß und allen Glauben habe, so dass ich Berge versetze, aber keine Liebe habe, so bin ich nichts. Weißt du, wer von uns wird sich manchmal nicht ein bisschen mehr Glauben wünschen? Er ist krank, vielleicht eine Krankheit, die wo auch nicht mehr weggeht. Und er wird sich Glauben wünschen, dass man versteht, dass der Herr vielleicht das zugelassen hat und dass der Herr will, dass wir trotzdem eine gute Beziehung zu ihm haben. Oder dass wir in einer miesen Situation am Arbeitsplatz sind, Arbeitsplatz verlieren und dass wir Glauben haben, dass der Herr uns trotzdem tragen wird. Und wir haben diesen Glauben dann. Aber wenn wir dann keine Liebe haben, dann sind wir nichts, sagt die Bibel da hier. Nichts. Alle Weissagung, das heißt, alles, was irgendwie in den Geheimnissen Gottes, was wir heute noch nicht wissen, verborgen ist, wenn wir das wüssten, aber keine Liebe hätten, dann ist es nichts. Nichts. Ist uns das klar? Ja? Wenn ich alle Geheimnisse und alle Erkenntnis weiß, hier ist von den Erkenntnissen, was Gott betrifft, die Rede, aber keine Liebe habe, so bin ich nichts. Ohne Liebe nichts. Auch die Menschen, die Gott nicht kennen und keine Liebe in ihrem Leben haben, du kannst ja auch als ungläubiger Mensch eine gute Beziehung zu anderen haben, eine liebevolle Beziehung. Aber ohne Liebe lebst du nicht mehr. Und ohne Liebe kannst du Gott nicht gefallen. Ja, ohne Liebe zu deinem Nächsten. Jetzt wirst du klar, jeder hat so die Menschen, mit denen er nicht klarkommt. Ja, man sagt, ah, mit dem verstehen wir überhaupt nicht. Ja. Wir lesen in der Bibel viel davon, auch in den Briefen, ja, Epheserbrief und so weiter. Ja. Da heißt es einmal, ertragt einander in Liebe. Ja, aber immer kommt diese Liebe ins Spiel, diese göttliche Liebe, diese Agape-Liebe. Weiter unten im 1. Korintherbrief, Kapitel 13, also ohne Liebe, haben wir gerade mitbekommen, geht gar nichts. Nichts. Aber mit der Liebe, da geht alles. Vers 7. Ich überspringe jetzt ein paar ganz wertvolle Verse, vielleicht könnt ihr es daheim nochmal lesen. Die Liebe, sie erträgt alles. Sie glaubt alles. Und sie hofft alles. Und sie erduldet alles. Die Liebe, diese göttliche Liebe, sie vergeht niemals. Sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles und sie erduldet alles. Schon allein, weißt du, diesen Vorrang, wo hier die Bibel der Liebe gibt, dass ohne Liebe nichts geht und mit der Liebe alles, das sollte eigentlich Grund genug sein, sich damit zu beschäftigen. Die Liebe hat auch diesen Vorrang, weil das größte Gebot, was so genannt wird, ist das Gebot, was ich auch schon zitiert habe von Georg Steinberger, dass wir einander lieben sollen wie uns selbst. Das müssen wir uns nicht beibringen. Wenn du selber irgendein Bedürfnis hast, dann erfüllst du dir das. Wenn du Hunger hast, gehst du an den Kühlschrank und so weiter. Ja. Und wir sollten uns Gedanken machen um den anderen. Interessant ist, dass auch die Liebe, dieses Gebot der Liebe, das einzige, also explizit ausgesprochene Gebot von Jesus Christus war. Also er hat viel gesagt, aber er hat gesagt, ein neues Gebot gebe ich euch. Und das war das einzige Mal, wo er gesagt hat, das ist ein Gebot. Ein neues Gebot gebe ich euch. Und deswegen schlagen wir die Stelle mal auf, weil die so wichtig ist. Johannes 13, Vers 34 und 35. Da sagt er zu seinen Jüngern, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander liebt, damit, wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. Wir kommen nachher nochmal drauf zurück, auf diesen Vers. Aber es ist ein Gebot von Jesus Christus. Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander liebt. Ein Gebot von Jesus Christus. Willst du Jesus gefallen? Willst du ihm nachfolgen? Dann Liebe. Im 1. Johannesbrief steht auch sehr viel über die Liebe. Da steht drin, dass die Liebe unsere Verpflichtung ist. Also ein Gebot. Und 1. Johannes 4, Vers 11, lese gerade mal, steht dran. Geliebte, wenn Gott uns so geliebt hat, also dadurch, dass er seinen einzigen Sohn für uns gegeben hat, wenn Gott uns so geliebt hat, sind auch wir schuldig, einander zu lieben. Gott liebt uns und hat uns geliebt in seinem Sohn Jesus Christus. Dann sind auch wir schuldig, einander zu lieben. Das ist unsere Verpflichtung, unsere Schuld. Wir bleiben im 1. Johannesbrief und da kommt jetzt ein ganz erstaunlicher Vers direkt hinterher. Tut denn euch im Kopf, in der Zunge, die ihr im Kopf habt, zergehen lassen. Niemand hat Gott jemals gesehen. Aber wenn wir einander lieben, bleibt Gott in uns und seine Liebe ist in uns vollendet. Haben wir es richtig verstanden? Seine Liebe ist in uns vollendet. Oder wird durch uns vollendet. Das ist der Zusammenhang. Niemand hat Gott jemals gesehen. Also ich habe Gott noch nie gesehen. Gar. Niemand. Und wenn du jetzt sagst, Vers 20 kommt nämlich der Gegenvers, wenn jemand sagt, ich liebe Gott und hasst seinen Bruder, ist er ein Lügner. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er gesehen hat, kann nicht Gott lieben, den er nicht gesehen hat. Aber nochmal zurück zu unserem Vers, was ich eigentlich sagen will. Niemand hat Gott jemals gesehen und wenn wir einander lieben, bleibt Gott in uns und seine Liebe ist in uns vollendet. Wie sollen Menschen die Liebe Gottes erfahren können, wenn sie es nicht an der Gemeinde Jesu Christi sehen können, wie wir miteinander umgehen? Weißt du, dieser Umgang, dieser liebevolle Umgang in der Gemeinde miteinander. Und da muss alles andere zurücktreten. Weil das ist sowas wie, ja, unser Leben ist wie eine Bewerbung für die Welt, für Jesus Christus. Ja? Wie sollen sie Gott kennenlernen? Wie sollen sie die Liebe Gottes erfahren können, wenn sie es nicht in der Gemeinde sehen können und an uns als einzelnen Menschen? Das heißt, seine Liebe wird in uns vollendet. Was für ein, da muss man mal überlegen, was für ein gewaltiger Vers. Jetzt sehen wir hier, jetzt haben wir darüber gesprochen, was Liebe bedeutet von der Bibel her, was Liebe für einen Vorrang hat vor allen anderen Dingen. Und jetzt geht es darum, aber wie kann ich das in mein Leben einbringen? Oft muss ich sagen, habe ich gefehlt in dieser Sache, in meinem Leben. Und das werdet ihr wahrscheinlich nicht viel anders sagen. Dass ihr diese Schuld nicht täglich abtragt, wenn ihr mit anderen zusammen seid. Und dass uns oft ein liebesvolles Miteinander fehlt und diese Liebe, die eigentlich Gott in uns hineingelegt hat. Wie kann ich das tun? Und da bleiben wir auch im 1. Johannesbrief. In 1. Johannes 4, Vers 19 heißt, wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Wer ist er? Gott. Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Und da möchte ich euch eine Geschichte vorlesen, die ist total schön. Aber die unterstreicht das, diese Logik, wo dahinter steht. Da heißt, ein Hauptfeldwebel aus Füssen rettet 11-Jährigen das Leben. Das war ein Artikel in der Bundeswehr Nachrichten. Ich möchte es zusammenfassen, weil es sind 2 Seiten. Aber wer will, kann sich es nachher durchlesen. In Füssen passiert, da ist ein Vater mit seinen Kindern, hat einen Fahrradausflug gemacht und da waren andere Kinder noch mit dabei. Er war der einzige Erwachsene und plötzlich hört er es hinter sich scheppern. Passiert beim Fahrradausflug, dass halt mal einer hinfällt, hat zurückgeschaut, hat gebremst, hat gedacht, ja okay, nichts Schlimmes passiert, sein Sohn hat es reingehaut, der 11-jährige Sohn hat es reingehaut, der 7-jährige saß noch. Ja, und dann ist er hintergegangen und als er bei seinem Sohn angekommen ist, hat er gesehen, wie da alles voller Blut war. Jetzt hat sich da gibt es ja so einen Bremsgriff und die sind meistens, was ich blöd finde, relativ spitz. Und der hat sich in den Oberschenkel, Oberschenkel eingedrungen von dem Jungen und hat die Arterie verletzt. Und jetzt hat das Herz das ganze Blut rauspumpt. Und das heißt, der Junge, der war innerhalb kurzer Zeit verblutet, gell? Und der Vater hat probiert, mit seiner Hand das irgendwie zu stoppen und hat überlegt, was kann er jetzt tun, was kann er tun? Da waren nur kleine Kinder um ihn rum, die alle geschockt waren. Der 7-jährige Bruder, der war total gar nicht mehr gewusst, was los ist. Und in dem Moment ist ein Soldat vorbeigefahren in seinem Auto und hat gesehen, dass da ein Unfall ist und dass da irgendwas Schlimmeres ist, weil der Vater da so auf dem Kind da rumgedrückt hat. Und der ist ausgestiegen, der hatte seinen Verbandspack dabei, der war ein Ersthelfer und die haben in den Seitentaschen diesen Verbandspack, hat er rausgezogen, hat sofort alles richtig gemacht, Druckverband angelegt, umwickelt. Und als der versorgt war, hat er gesehen, dass der kleine Junge, der Siebenjährige, total geschockt war und kurz davor stand, ohnmächtig zu werden. Und er hat gesehen, wie der Junge ihn beobachtet hat, und der hat so ein Abzeichen an seinem Hemd gehabt, und dem hat er das Abzeichen dann geschenkt. Das muss wohl, keine Ahnung, Klettverschluss oder was gewesen sein, die waren halt wohl nicht mehr aufgenäht. Jedenfalls hat er dem siebenjährigen Jungen dieses Abzeichen gegeben und hat ihm ein bisschen was erzählt. Ja, und in dem Moment, weil das hat er als allererstes gemacht, bevor er den Druckverband angelegt hat, ist schon der Sanitätswagen gekommen, der hat also die Ersthelfe gerufen, das Rotkreuz gerufen. Die sind hergefahren, und dann sind die hergefahren und haben übernommen, der hat ihnen alles erklärt. Und als er gesehen hat, er wird nicht mehr gebraucht, ist er gegangen. Und das war dann, die Familie, die war dann total froh natürlich, und der war aber nicht mehr da. Und dann haben die versucht, den ausfindig zu machen, weil die wollten ihm einfach dankbar sein. Sie wollten danken für das, was er da getan hat. Und ganz am Ende liest du, das möchte ich noch zitieren, der kleine Bruder Linus, 7 Jahre alt, musste alles mit ansehen. Er erlitt nach dem Unfall einen Schock, und als der große Bruder vom Notarzt versorgt wurde, wandte sich Tim Stieding dem Kleinen zu. Er hatte immer auf das Patch geguckt, also dieses Abzeichen. Also gab ich es ihm zur Beruhigung. Tim Stieding fuhr nach Hause. Man ist dann ja überflüssig, man stört nur. Die Kinder waren versorgt, die Eltern hatten Wichtigeres zu tun, also bin ich nach Hause. Und am Ende des Tages war das Patch der einzige Hinweis auf den Soldaten, den die dankbare Familie hatte. Dann weiter unten lesen wir. Wir sind so froh, dass Herr Stieding da war. Wer weiß, was passiert wäre, sagte der Vater Christian Försch erleichtert. Die Operation hat der verunglückte Sohn gut überstanden. Er geht schon wieder zur Schule. Und für den kleinen Bruder Linus ist nach dem Geschehen klar, ich will Soldat werden. Und stolz hält er das Patch von Hauptfeldwebel Stieding hoch. Klar, irgendwann wird er auch verstehen, dass Soldaten nicht nur helfen, sondern auch vielleicht andere erschießen. Aber was ich abheben will, diese natürliche Dankbarkeit, die da ist. Weißt du, da haben sie seinem großen Bruder das Leben gerettet, und da war der einfach so dankbar und so glücklich, dass er genauso sein wollte wie der Soldat. Weißt du, eigentlich nichts anderes wie bei uns. Jesus hat uns unser Leben neu geschenkt, er hat uns die Sünden vergeben. Wir wären schnurstracks in die Hölle gegangen. Und er gibt sein eigenes Leben für uns. Und wo ist unsere Dankbarkeit? Weißt du, schon natürliche Liebe, wo sich aus dieser Dankbarkeit ergibt. Ja. Wir lesen noch in Galater 5, Vers 22. Derjenige, der an Herrn Jesus Christus in sein Leben aufnimmt, bei dem zieht Jesus Christus durch seinen Geist ein. Das heißt, jeder Mensch, der Christ ist, der hat einen Geist Gottes in sich. Und weißt du, was in Galater 5, Vers 22 steht? Was als Frucht herauskommt von der Frucht des Heiligen Geistes in einem Menschen. Was ist die Frucht von einem Apfelbaum?
Apfel.
Genau, keine Fangfrage. Was ist die Frucht vom Heiligen Geist in uns?
Liebe.
Die erste ist die Liebe. Das ist die allererste, wo genannt wird im Galater 5, Vers 22. Die erste Frucht ist die Liebe. Und das ist auch schon der Schlüssel. Das ist der Schlüssel dazu, neben der Motivation, die wir haben dürfen. Einfach weil wir wissen, dass Gott uns geliebt hat, seinen Sohn für uns gegeben hat, und wir ihm aus Dankbarkeit dienen wollen und ihm nachfolgen wollen und deswegen auch andere Menschen lieben wollen und seinen Geboten nachfolgen wollen. Liebe ist die Frucht des Geistes, Galater 5, Vers 22. Und diese Liebe zu leben ist nicht einfach. Weil, wenn man Galater 5 liest, dann weiß man, und wird auch die Früchte des Fleisches aufgeführt, die kommen kurz vorher, und dann kommen die Früchte des Geistes. Und wir sind noch im Fleisch. Und solange wir noch im Fleisch sind und den Geist Gottes in uns haben, wird ein ständiger Kampf sein. Wer von euch hat den Kampf noch nie gehabt? Wo euer Fleisch sagt, ach komm, das ist nicht so schlimm, mach doch. Und du genau weißt vom Gebot Gottes, nee, das ist nicht gut, das zu tun. Und in deinem Herzen der Geist Gottes wohnt. Und dagegen, weißt du, hier ist ein Kampf, ein richtiger Kampf. Ich möchte dazu eine kleine Geschichte vorlesen. Die hatte, glaube ich, das ist schon wieder eine Weile her, auch mal zitiert, weil die einfach so passend ist. Ist ja, ihr seht schon ein bisschen älteres Buch. Sieht man ein bisschen am Cover. Das Buch ist aufgelegt worden. Schauen wir mal. 1977, also wenn die viele von euch noch nicht geboren gewesen sein, gell? Der George Werber, wer war der George Werber? Ist der Gründer von OEM, von OM, Operation Mobilization, ja, nicht OEM, OM. Der hat Schiffe gehabt, die von Hafen zu Hafen fahren sind, es Studenten mitgefahren, Studentenbewegung war Operation Mobilization, und dann sind die raus, haben Traktate in fremde Häfen verteilt und sind dann zum nächsten Hafen gefahren. War sein Dienst, großer Dienst. Und für diesen Dienst brauchst du natürlich Administration. Das heißt, du musst organisieren, Schiffe kaufen, unterhalten und so weiter. Das heißt, da haben auch viele Ehrenamtliche in seinen Büros gearbeitet, in irgendwelchen Häusern, die im Büro saßen. Und da ist ein Vorfall passiert. Und den Vorfall möchte ich jetzt mal vorlesen. Ein Bruder machte bei einer praktischen Arbeit einen Fehler. Und einer seiner Mitarbeiter, der die Revolution der Liebe nie richtig begriffen hatte, wusste, der andere hatte Unrecht. So heißt das Buch übrigens. Revolution der Liebe und der Ausgeglichenheit. Im Englischen heißt es The Revolution of Love. Also der hatte diese Revolution der Liebe nie richtig begriffen. Der wusste, der andere hatte Unrecht. Und er sagte sofort, das ist falsch, du hättest das nicht tun sollen. Der andere Bruder, etwas erregt, entgegnete, nun, man hat mir gesagt, dass ich es so tun solle. Der andere wurde noch aufgeregter. Und trotzdem weiß ich, dass es falsch ist. Du hättest es so und so machen sollen. Und bald hatten sie eine heftige Auseinandersetzung. Jetzt füge ich hinzu, im Dienst des Herrn. Ist euch auch schon mal so gegangen? Ihr wart für den Herrn unterwegs, vielleicht bei Evangelisation, und man streitet sich, wie man jetzt was macht. Es geht ganz schnell, weil einfach das Fleisch immer da ist. Wenn du für einen Herrn unterwegs bist, schau, dass du im Geist bleibst. Jetzt geht's weiter. Später unterhielt ich mich mit dem, der behauptete, im Recht zu sein. Und ich fragte ihn, glaubst du, dass du in dieser Situation Recht hattest? Natürlich, antwortete er, ich hatte Recht. Und jeder weiß, dass ich im Recht war. Es war ihm gelungen, alle anderen sogar davon zu überzeugen, dass er im Recht war. Dann fuhr ich fort, als du mit ihm gesprochen hast, hat dich da dein eigenes Ich oder hat dich der Geist Gottes geleitet? Er machte eine Pause und dachte eine Zeit lang nach. Nun, ich glaube nicht, dass ich mich wirklich vom Geist Gottes leiten ließ. Ich sagte ihm darauf, nun, dann hast du nach deiner fleischlichen Natur gehandelt. Er zögerte ein wenig, sagte aber, ich gebe schon zu, dass ich fleischlich gehandelt habe, aber ich war trotzdem im Recht. Also schwierig. Ich bemerkte, aber lieber Bruder, sagt denn das Wort Gottes nicht, dass aus dem Fleisch nichts Gutes kommt? Schlagen wir schnell Römer 8 auf. Ja. Da ist dieser Kampf von dem Fleisch gegen den Geist die Rede, mit dem jeder von uns zu tun hat. Die aber, die im Fleisch sind, oder andere Übersetzung sagt handeln, die im Fleisch sind, können Gott nicht gefallen. So viel zum Thema, wer hat Recht? Ja. Die aber, die im Fleisch sind, können Gott nicht gefallen. Und da heißt es in Vers 14, im selben Kapitel, in Kapitel 8 vom Römerbrief, denn so viele durch den Geist Gottes geleitet oder denn so viele durch den Geist Gottes geführt werden, die sind wirklich Söhne Gottes. Ja. Also, das ist der Knackpunkt, und ich tue es immer wieder mal in Predigten betonen, wenn du dich vom Geist erfüllen lässt, vom Geist Gottes erfüllen lässt, das heißt, du musst selber, und das funktioniert nicht, indem du irgendwelche magischen Handlungen vollbringst oder irgendwelche, keine Ahnung, sondern indem du dich selber zurücknimmst. Um im Worte von Johannes dem Täufer zu sprechen, von der Wichtigkeit, er muss zunehmen, ich aber abnehmen. Mein eigenes Ich muss kleiner werden. Und dann ist Platz für Gottes Geist, der ja schon da ist. Wie kann ich erfüllt werden vom Geist Gottes? Epheser 4. Und zueinander in Psalmen und Lobliedern reden, Gott loben und preisen. Zusammen, auch in der Gemeinschaft, das, was wir auch tun hier. Auch in der ersten Stunde, ja. Einander ermutigen, ermuntern. Dann kann der Geist in uns groß werden, ja. Jetzt kommt noch ein ganz wichtiger Punkt. Ich nenne das, habe das jetzt selber so genannt. Da gehen wir nochmal zurück im Johannesevangelium zu unserem Gebot, was uns der Herr Jesus selber gegeben hat. Johannes 13, Vers 34 nochmal. Ich habe es die Dynamik des göttlichen Lebens genannt. Dynamik des göttlichen Lebens. Warum? Seht ihr gleich, weil das steckt in diesem Vers drin. Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander liebt, damit, wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. Weißt du, manchmal sagst du ja, aber den kann ich nicht lieben, der ist so unmöglich, der benimmt sich ständig so und so gegen mich. Weißt du, was passiert? Jesus Christus gibt dir dieses Gebot, dass du ihn liebst. Und hier ist von Agape-Liebe die Rede. Das heißt, du tust etwas. Agape-Liebe ist nicht bloß so im Kopf, ja und so. Nein. Liebe tut etwas. Wenn der Herr Jesus Christus nur im Herz diese Liebe gehabt hätte und sie nicht ausgeführt hätte, ans Kreuz gegangen wäre, dann ständen wir heute alle nicht hier. Agape-Liebe tut etwas. Und das ist genau dieses Gebot, was er sagt. Liebt einander. Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander liebt. Und welcher Maßstab? Damit, wie ich euch geliebt habe, und das ist jetzt beides, das Tun und das Innere, die innere Herzenshaltung, auch ihr einander liebt. Das heißt, wenn du jemand etwas Gutes tust, obwohl du ihn nicht magst, weiß nicht, hast du das schon mal festgestellt, was mit dir passiert? Da ist jemand, den magst du vielleicht nicht, aber ich bin trotzdem freundlich zu ihm. Und ich schenke ihm vielleicht sogar was. Ja? Weißt du, was dann innerlich passiert? Deine Haltung ihm gegenüber ändert sich. Das ist diese Dynamik der göttlichen Liebe. Weißt du, tust etwas Gutes jemand und dann ändert sich etwas. Leider funktioniert es auch andersherum, habt ihr vielleicht auch schon mal gemerkt, wenn du jemand absolut nicht abkannst und vielleicht sogar hassen tust. Ich hoffe nicht, dass ihr das tut. Ja. Aber wenn es das gibt, du hast jemand gegen was, wenn du nichts dagegen tust, das wird immer schlimmer werden. Diese Liebe, dieser Hass wird immer schlimmer werden. Aber wir reden hier über diese Liebe. Wenn du jemand etwas Gutes tust, wird sich deine Haltung demjenigen gegenüber ändern. Vielleicht erinnert ihr euch an das Beispiel, was ich mal erzählt habe von einer Kollegin, die zu mir gekommen ist und sie kann da mit dem nicht zusammenarbeiten. Hat es, glaube ich, schon mal erzählt. Und ich fasse es bloß kurz zusammen, wegen Zeit wegen. Und ich ihr dann einfach geraten habe, die ist kein Christ, gell, man zusagen. Okay, jetzt probieren Sie doch einfach, was in der Bibel steht, wenn man einander liebt, dann passiert was mit einem. Gell. Versuchen Sie das. Machen wir auch Versprechen, Sie versuchen das einfach. Und wenn das nicht geht, dann können wir nochmal miteinander reden, ob Sie einen anderen Kollegen kriegen. Also es war ein Zweierteam. Und sie hat es gemacht. Ein paar Wochen später kommt sie zu mir und wir reden nochmal miteinander und sie sagt, Herr Thüne, ich möchte mich übrigens nochmal bedanken für den Rat. Ich komme so gut mit meinem Kollegen aus, das war der beste Kollege, den ich bisher gehabt habe. So, also, weißt du, da ist was passiert in ihr. Ihr habt ihr geraten, wenn er morgens reinkommt, tun Sie nicht gleich seinen Gesichtsausdruck deuten, wenn er mürrisch drauf ist, dass das wegen Ihnen so ist. Sondern die Liebe unterstellt dem Nächsten nichts Böses. Also, denken Sie einfach, der arme Kerl, der hat vielleicht schon einen Platten gehabt beim Herfahren oder ist, keine Ahnung, was auch immer. Und probieren Sie freundlich zu ihm zu sein. Erkundigen Sie sich nach ihm und so. Oh, und sie hat gesagt, das kann ich nicht. Dann habe ich gesagt, machen Sie es doch einfach. Das ist jetzt unser Deal. Und wenn es dann nicht geht, dann können wir immer noch drüber sprechen. Und wie gesagt, das hat sich total geändert. Und das ist diese Dynamik. Tust du lieben, weißt du? Und wir tun sie ja aus der Kraft Gottes raus, weil wir seinen Geist haben. Ja? Dann ändert sich etwas in dir. Kurzes Zitat noch von Georg Steinberger. Gibt es übrigens auch als Hörbuch, so habe ich es zuerst gehört. Wer hat wohl, er sagt zu dieser Liebe, zu diesem Tun der Liebe, wer hat wohl an jenem Abend die Müdigkeit am meisten gespürt? Also er redet da von diesem Gleichnis, wo der Herr Jesus die Nächstenliebe erklärt, wo einer überfallen wird und dann gehen Leute dran an ihm vorbei und kümmern sich nicht um ihn. Da geht ein Priester vorbei, da geht ein Tempeldiener vorbei. Und ganz am Ende geht ein Samariter vorbei, den die Juden ja gar nicht mögen. Ja. Und der hilft ihm. Und jetzt schreibt er, wer hat wohl an jenem Abend die Müdigkeit am meisten gespürt, der Priester oder der Samariter? Ja, der Priester, weil hat wahrscheinlich nur schlechtes Gewissen auch noch gehabt. Ja. Wer war wohl der Glücklichere, der den Groschen an einen Bettler hergab oder der ihn in der Tasche behielt? Tolles Prinzip, weißt du? Das Prinzip, wo wir von Weihnachten kennen, du machst jemandem ein Geschenk, der freut sich riesig. Der freut sich zwar riesig, aber wer sich mehr freut, ist der, der wo das Geschenk macht, weil er sieht, wie der sich freut. Weißt du? Geben ist seliger als nehmen. Ein anderes Prinzip noch. Gell? Auch eine Dynamik des göttlichen Gebens. Aber hier Dynamik des göttlichen Liebens. Ich denke, das große Problem ist, wenn wir oft in so unserem Alltag so sind, da warten wir ja oft irgendwie so auf was ganz Besonderes, dass Gott was ganz Besonderes in unserem Leben irgendwie tut. Gell? Ihr kennt den Korintherbrief. Die Korinther waren zur Gemeinde. Die wollten in Sprachen reden, die wollten Wunder sehen, die wollten... Oh. Und der Paulus muss sie da zurechtweisen. Und er sagt am Ende von dem Kapitel 14, am Ende, Entschuldigung, von Kapitel 12, wo die Gaben waren, wo es auch um Gnadengaben ging und Wundergaben und Sprachenreden und so weiter, da sagt er am Ende, eifert aber um die größeren Gnadengaben. Und einen Weg noch weit darüber hinaus zeige ich euch. Und dann geht's los. Wenn ich in den Sprachen der Menschen, der Engel rede, aber keine Liebe habe und so weiter. Weißt du? Wir wollen immer das ganz Tolle und jetzt muss was passieren und Gott muss sich zeigen in meinem Leben. Der Georg Steinberger, muss schon mal anhören oder das Buch wirklich lesen. Der sagt, wenn wir auf dem Weg des Lammes unterwegs sind, da haben wir an jeder Ecke unseres Lebens Gelegenheit zu dienen und zu lieben. Und damit etwas Wunderbares von Gott zu erfahren. Dann passieren Dinge, ja, die viel wunderbarer sind als die Dinge, die da in Kapitel 12 noch beschrieben werden. Warten wir nicht auf Kraft von oben. Das Außerordentliche hat uns der Herr schon längst gegeben und er will, dass wir das weitergeben. Zum Abschluss. Ich habe oft den Eindruck, und da sind wir Deutschen vielleicht ein bisschen schlecht aufgestellt. Wir sind so Leute, wir tun gern so ein bisschen ein Schemata reden. Weißt du, das gehört da rein, das gehört da rein, das gehört da rein, das gehört da rein. Und wir vergessen oft, dass es Gewichtungen gibt, Prioritäten. Du musst Prioritäten setzen. Das habe ich in meinem Job irgendwann einmal gelernt. Wenn du keine Prioritäten setzt, dann gehst du unter. Weißt du, meine Schüler müssen das ja auch können. Wenn du jetzt ein Schüler bist oder ein Student bist und du hast nächste Woche, keine Ahnung, so und so viele Aufgaben, Schulaufgaben oder Prüfungen, dann musst du Prioritäten setzen. Dass das passt. Die Zeit wird nicht ausreichen, alles bis zum aller Ende durchzulesen. Also setz Prioritäten. Und bei uns als Christen kommt es manchmal so vor, wir nehmen Dinge wie theologische Streitfragen. Oh, Calvinismus richtig, Arminianismus richtig, oder gibt es nur eine inspirierte Bibel? Gibt es auch so eine Bewegung, wo gerade unterwegs ist, nur die Luther von 1500 irgendwas ist die inspirierte Übersetzung, alles andere taugt nichts. Ja, da lachst du drüber, da gibt es ganze Bewegungen in der Christenheit, die Christenheit lähmen, weißt du? Persönliche Animositäten, du kannst mit einem Bruder oder Schwester nicht. Umgang mit großen Fragen, die ganz wichtig sind, weißt du, auch theologische Fragen, ja, die muss man erstmal mit dem beschäftigen oder mit dem. Die Gewichtung hat der Herr Jesus gesetzt. Er will, dass wir einander lieben, so wie er uns geliebt hat auch. Und das ist ein Gebot, das ist von höchster Wichtigkeit und ohne die Liebe wird dein Leben arm sein. Da kannst du alle Weissagungen haben, da kannst du alle Erkenntnis haben, was jetzt richtig ist, Calvinismus oder Arminianismus oder was auch immer. Aber ohne Liebe geht nichts. Und das Schöne finde ich, dass wir als diejenigen, die den Herrn Jesus in ihrem Herzen tragen, ein ganz wunderbares Vorrecht haben. Da möchte ich zum Abschluss noch eine Geschichte lesen, die habe ich leider bloß auf dem Handy. Mal rausziehen. Die kam vor ein paar Jahren mal, glaube ich, auch in diesem Fest und Treu, wo da vorne jetzt ausliegt. stärker als der Tod, von der bezwingenden Macht der Liebe. Auf der Heimkehr von der Jagd, also offenbar ein Jäger gewesen, der das geschrieben hat, durchquerte ich eine Gartenallee. Mein Hund lief mir voraus und plötzlich hemmte er seinen Lauf und begann zu schleichen, als wittere er vor sich ein Wild. Ich blickte die Allee hinunter und bemerkte einen jungen Vogel auf dem Weg. Ein gelb gerandeter Schnabel und grauer Flaum auf dem Köpfchen. Offenbar ein Sperling. Er war aus dem Nest gefallen, denn ein heftiger Wind schüttelte die Birken der Allee. Das Vögelchen hockte unbeweglich, hilflos seine kaum hervorsprossenen Flügel ausgestreckend. Langsam näherte sich mein Hund, als plötzlich von einem nahen Baum ein ausgewachsener Sperling wie ein Stein herabstürzte, gerade vor der Schnauze des Hundes zu Boden fiel und völlig zerzaust, zerstört, verstört, mit verzweifeltem kläglichem Gezeter mehrmals gegen den scharf gezahnten, geöffneten Rachen lossprang. Er warf sich über sein Junges, um es zu retten. Mit dem eigenen Leib wollte er es schützen, doch sein ganzer kleiner Körper bebte vor Schrecken. Sein Stimmchen klang wild und heiser, Betäubung erfasste ihn. Er opferte sich selbst. Als welch riesengroßes Untier musste ihm der Hund erscheinen. Und dennoch hatte er nicht auf seinem hohen, sicheren Ast zu bleiben vermocht. Eine Macht stärker als sein Wille riss ihn von dort oben herab. Mein Hund hielt inne, wich zurück, begriff auch er etwas von dieser aufopfernden Macht. Schnell pfiff ich meinen verblüfften Jagdgenossen zurück. Er ließ von den Vögeln ab und wir gingen mit Ehrfurcht im Herzen weiter. Lächelt nicht darüber, ich empfand Ehrfurcht vor diesem kleinen, heldenmütigen Vogel, vor der überwältigenden Kraft seiner Liebe. Die Liebe, dachte ich, ist stärker als der Tod und die Schrecken des Todes. Sie allein die Liebe erhält und bewegt unser Leben. Und das ist die Liebe, die hat Gott sogar in Tiere reingesteckt. Diese Liebe, die auch Mütter zu ihren Kindern zum Beispiel haben. Oder? Und diese Liebe, das ist die gleiche Liebe, die Gott in uns hineingelegt hat, dass wir unseren Mitmenschen lieben können. Wenn wir unser Fleisch regieren lassen, dann wird das nicht funktionieren. Aber in dem Moment, wo wir dem Herrn in unserem Leben, in unserem Herzen Raum geben, dann werden wir so lieben können. So wie dieser kleine Vogel, der sich selber aufopfert. Amen.